Gut, bevor wir beginnen, kann ich ja diejenigen ermutigen, die etwas weiter hinten im Sperrsitz sitzen. Im Kino waren es immer die besten Plätze, aber zur Predigt sind vorn die besten. Also ich kann euch nur ermutigen, kommt mit nach vorn. Wenn ihr möchtet, ne? Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart, Herr. Wir danken für dein Wirken. Wir danken dir, dass du uns durch deinen Geist auch in diese Dinge hineingeführt hast, in deine Anbetung, Herr, die du heute tun wolltest. Danke, dass wir dir ein Wohlgeruch waren, ein Opfer, das rein war und was zu dir aufgestiegen ist in der Anbetung, Herr. Und wir danken dir, Vater, dass unser ganzes Leben, unser ganzes Sein ein Wohlgeruch ist für dich, Herr. Und ich bete, Herr, dass du uns durch dein Wort dahingehend auch veränderst. Und dass du uns zurüstest durch dein Wort und dass es in sich die Fähigkeit hat, wirklich Dinge abzutrennen wie ein scharfes Schwert, Herr, was nicht so gut ist, Herr, was nicht von dir ist. Und das hervorzubringen, Herr, was aus deinem Reich ist. Und ich bete dich besonders heute, Herr, dass du unsere Herzen bereit machst. Herr, wir wollen sie dir öffnen, sprich zu uns, verändere unser Leben und bring das hervor aus unserem Herzen, aus unserem Leben, was dir so wohlgefällig ist, wonach du Ausschau hältst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns in diese Dinge hineinführst. Amen. Gut, bevor ich jetzt mit dem Thema beginne, möchte ich ganz kurz noch mal drauf zu sprechen kommen, was ich am Anfang erwähnt habe. Also liebe Grüße von Willi habe ich ausgerichtet. Und er war ja eingeladen zur Winterbibelschule für ein Tagesseminar bei Birofrei in Heidelberg. Und bis am Abend vorher hatte er noch Fieber gehabt und nächsten Tag ist er dann doch gefahren oder hat sich fahren lassen. Hatte kaum eine Stimme, aber es ist gut angekommen. Und hatte viele positive Resonanzen bekommen. Das Thema war Heilung und Freisetzung vor allen Dingen. Brechen von Flüchen, diese Dinge, also ein DAR-Seminar. So, das ist das eine. Die Thematik kennen wir ja schon ausführlich. Und dann hat er sich in einer Pause mit dem Ehepaar unterhalten. Und die kommen aus der Schweiz, haben so einen prophetischen Dienst, Adlerdienst nennt sich das. Und hat sich mit ihnen ausgetauscht über die prophetischen Sichtweisen, was unser Land und die nächste Zeit betrifft. Und ich nehme nur mal zwei Sachen heraus. Und da hat sich das, was er so empfunden hat, mit dem von diesem prophetischen Ehepaar gedeckt. Und natürlich diese zwei Punkte sind genauso, wie was ich euch schon mehrmals hier gesagt habe, was viele andere Propheten genauso schon vorhergesagt haben. Das gleicht sich alles. Und der eine Punkt war, er hat es nochmal konkret auf 2024, auf dieses Jahr gebracht. Also schon eine Erschütterung im finanziellen Bereich, vielleicht in Richtung Börsencrash, wie auch immer. Aber das wird auch unser Land betreffen und es wird vieles in Mitleidenschaft gezogen und vieles wird auch in unserem Land dann zum Erliegen kommen. Das war der eine Punkt. Mit dieser Erschütterung, wie gesagt, es bestätigt sich ja von dem, was wir schon von mehreren anderen gehört haben. Und dahingehend dann auch diese Erweckung, wo Gott seinen Geist ausgießen möchte und wo er die vorbereiteten Gefäße, die jetzt in dieser Phase der Vorbereitung sind, dann auch gebrauchen will, um den Heiligen Geist zu empfangen und in der Kraft des Geistes hier vom Herrn gebraucht zu werden für die Erweckung, die auch in Deutschland vor uns steht. Amen. Und so war auch das denke das Bild vom Raphael mit diesen Füßen, die noch nicht begleitet waren. Der Herr rüstet uns jetzt zu und dass wir mit ihm begleitet werden, wie es danach aus Auslegung kam und die Bereitschaft zu verkünden, das Evangelium des Friedens an unseren Schuhen oder unseren Füßen tragen und bereit sind, das Evangelium den Menschen zu teilen. Amen. Ich fand es auch sehr gut, dass man die Sache erzählt hat, dass er jetzt in der Jugend mal das Thema aufgegriffen hat. Was ist denn eigentlich das Kern des Evangeliums, das Kreuz? Und wie bringe ich das dann den Menschen rüber? Also auf wenige Punkte reduziert, ganz knallhart, nicht knallhart, liebevoll, aber ganz klar das Evangelium. Was ist das? Und das steht ja im Römer 1, Vers 16, dass das Evangelium in sich die Kraft hat, Menschen zu erretten. Das heißt, wenn du Zeugnis gibst von diesen elementaren Punkten des Evangeliums, dass der Heilige Geist dann das Zeugnis drauflegt und den Menschen das innerlich offenbart, Christus. Und das Zentrum unseres Glaubens, das Zentrum des Evangeliums ist und bleibt das Kreuz. Die Liebe Gottes des Vaters und dass Jesus der einzigste Weg ist zurück zu Gott. Und das beides haben wir ja an unseren Fenstern draußen dran. Amen. So ist das eine. Und das kann für manch einen vielleicht ein bisschen nervös machen, also wirtschaftlicher Crash oder wie auch immer, und verlierst dann meinen Arbeitsplatz und sich dahingehend aufstellen. Das würde ich jetzt mal beiseite legen und ich würde mal noch ein paar Eckpunkte vom Mittwoch mit reingeben. Und da fand ich sehr gut, wo Simone dort mal aufgefordert hat, auf den Herrn zu hören, was der Herr spricht für dieses Jahr. Und vorausgegangen war eine sehr intensive Zeit des Sprachengebetes, wo wir gemeinsam gestanden haben, richtig kräftig, laut in Sprachen gebetet haben. Und das ist eine Waffe, die ich immer mehr zu schätzen weiß. Weil dieser Druck dieses antichristischen Geistes, diese Gesetzlosigkeit, die immer mehr überhand nimmt, diese Finsternis, die sich in unserem Land bewegt, auch diese drohenden Terrorgefahren auch in unserem Land. Was haben Netanyahu gesagt oder viele andere Juden haben gesagt? Jetzt sind die Samstagsleute dran und als nächstes kommen die Sonntagsleute. Also erst sind die Juden dran und dann die Christen. Ja, man hatte jetzt auch herausgefunden, dass dieses Attentat auf den Kölner Turm zu Neujahr geplant war mit einem Auto voller Sprengstoff und der Selbstmordattentäter war bereit, dieses Auto da in diesen Dom in Köln hineinzusteuern. Aber preis dem Herrn, danke Herr für alle Gebete. Wir müssen echt da auf der Wache stehen und um Schutz und Bewachung bitten für unser Land, aber speziell auch für die Sicherheitsbeamten, dass das rechtzeitig erkannt wird. Das konnte noch vereitelt werden. Dem Herrn sei alle Ehre. Amen. So, und das fand ich sehr gut, wie wir dort im Geist durchgebrochen sind, weil es ist, man merkt es im geistigen Raum, dass sich da irgendwie was verdichtet, aber von der anderen Seite. Und der Herr hat uns das Sprachengebet gegeben und noch dazu gemeinsam, dass das diese Kraft in sich trägt, dort durchzubrechen wie ein Feuer, wie ein Licht durch die Finsternis. Und dann wird es frei und dann kannst du das Reden des Herrn deutlicher wahrnehmen. Und dann hatten wir so eine Runde gemacht, wo jeder was aufschreiben konnte, Bibelstellen oder was der Herr so persönlich redet für dieses Jahr. Und ich war am Ende, waren so begeistert, dass das wie ein Fluss war. Es haben so viele einen Beitrag geleistet, Bibelstellen, Eindrücke und das Ganze hat irgendwie einen harmonischen Fluss ergeben und die Grundaussagen war Glaube. Durch Glaube und Geduld werden wir die Verheißung erben. Halte fest an der Verheißung. Was haben wir in dieser Zeit noch zu verlieren? Nichts. Wir haben nichts zu verlieren. Wir können voller Kühnheit des Glaubens den Menschen das Evangelium bringen. Wir können voller Kühnheit des Glaubens den Himmel anflehen, dass er der Himmel sich öffnet, dass der Herr kommt und seine Werke tut. Amen. Warum zögern wir noch? Wir haben nichts zu verlieren. Wir wissen nicht mal, wie lang es geht. Deswegen lasst uns die Zeit auskaufen. Und diese Geduld, ja, wir haben ja schon über lange Zeit gebetet, aber Abraham hat durch Glaube und Geduld seinen verheißenen Sohn empfangen. Und so brauchen wir auch dieses Ausharren und auf dieses Ausharren liegt der Herr seine Bestätigung. Amen. Und den Glauben, der Glaube neu angefacht. Dann die Reinigung des Herzens durch sein Feuer, wo er diese Dinge aus uns herausbrennt, diesen Zweifel, diesen Unglauben. Wenn du mal die Stellen liest in den Evangelien, wo Jesus sagt, wenn du nicht zweifelst in deinem Herzen, dann wird das, was du sprichst oder was du bittest, wird es auch geschehen. Und das Feuer des Geistes möchte in unseren Herzen diesen Zweifel herausbrennen, weil der Zweifel ist etwas, was dich jedes Mal zurückzieht. Ich kenne das auch von mir. Und wenn du Dinge betest und dann kommt plötzlich, diese Erfahrung, das hat da in so vielen Fällen nicht funktioniert. Und was sollten hier noch werden? So dieser Zweifel, und das kommt aus der Seele. Und das zerstört jedes Mal dieses Samenkorn des Glaubens. Und Jakobus macht es noch deutlicher in Jakobus 1. Und er sagt, ein Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind mal hin und mal her bewegt wird. Solch ein Mensch hat ein geteiltes Herz und er wird nichts von dem Herrn empfangen. Und das ist etwas, was der Herr durch seinen Geist aus unseren Herzen herausbrennen möchte. Ich komme da nochmal auf eine Sache. Und das ist Zweifel und Unglaube. So dass wir mit Kühnheit diese Dinge erwarten. Amen. Die der Herr hier in diesem Land noch tun möchte. Dann kam auch diese Stelle, die wir schon letzte Woche hatten, hier zum Anbetungsgottesdienst, in Philipper 3, diesen Lauf zu laufen und nach oben zu schauen, nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Und dann kam noch ein Bild, das habe ich irgendwo schon mal gehört vor kurzem, und das kam am Mittwoch genau identisch wieder, dass die Tür zur Erweckung, die Tür zu einem Aufbruch des Geistes, die Tür zu diesem Durchbruch schon einen Spalt offen steht und das Licht aus dem Reich Gottes schon in diese Finsternis auch hier vor Ort hineinscheint. Die Tür ist schon einen Spalt offen und durch Gebet wird es weiter geöffnet, bis sie ganz aufsteht und Gott kommt. Amen. Und dann noch diese Stelle, die im Psalm 149 steht und wo dort geschrieben ist, dass der Lobpreis der Gemeinde, die Anbetung der Gemeinde, etwas, was aus unseren Lippen, aus unseren Herzen hervorkommt, aber gleichzeitig ein scharfes, zweischneidiges Schwert ist, um an den Mächten der Finsternis das geschriebene Gericht zu vollziehen und die Edlen der Finsternis in Ketten zu legen. Das sind die gefallenen Engel und die Dämonen. Und das ist ein Punkt, der uns immer mehr wichtiger werden muss. Das ist die Anbetung zu Hause, die Anbetung bei dir zu Hause und die Anbetung hier gemeinsam. Das ist eine Waffe, die Gott gebraucht in dieser Zeit, nämlich Licht in die Finsternis zu bringen. Und wenn wir Gott erheben, gibt auch Psalmverse dazu, wenn wir Gott erheben in der Anbetung, wenn wir unseren Blick wegrichten von den irdischen Dingen, von den Sorgen, den Umständen und uns ausrichten auf ihn und ihn anbeten, kümmert er sich um unsere Feinde. Amen. Ich habe erst am Freitag in befreundeten Leiter dahingehend ermutigt, der auch in bestimmten Situationen drin steht, und persönlicher Art, und habe ich ihn ebenso ermutigt. Ich sage, schau auf den Herrn. Jeder weiß es eigentlich, aber in der Situation mal reinsprechen, ist auch wichtig. Josaphat, ne? 2. Chronik 20. Das ist das, was wir als Gemeinde erlebt haben 2014, wo es um dieses Gebäude ging, wo der Bürgermeister diese Vorverkaufsverzichtserklärung nicht unterschreiben wollte. Wir waren auf der Bank gewesen, wisst ihr alles noch, ne? Und haben an dem Abend die Zusage bekommen für den Kredit. Und am nächsten Morgen steht in der freien Presse, dass die Stadt das Gebäude haben möchte. Die hatten 12 Jahre Zeit. Und das war geistlich gewesen. Sofort ein Widerstand aus der geistlichen Welt. So, und den Rechtsanwalt, den da vom Käufer dann einsetzen wollte, habe ich gesagt, den brauchen wir nicht. Wir haben einen Rechtsanwalt im Himmel. Wenn er möchte, dass wir das Haus haben, wird er für uns streiten. Wir möchten keinen menschlichen Beistand. Da habe gesagt, okay. Und was haben wir damals gemacht? Wir haben im Gebetsabend haben wir den Herrn angebetet. Wir haben den Bürgermeister, die Stadtverordneten, wir haben sie gesegnet, mit geistlichen Waffen gekämpft. Und dann erinnere ich mich noch, und wer dabei war, das war eine ganz starke Zeit an dem Sonntag, Gottesdienst, hat der Heilige Geist uns so geführt, dass wir im Geist mit den Kindern über 3 Stunden angebetet haben. Das war die längste Anbetung, die wir jemals hatten. Das waren 3,15 Stunden, also 3 Stunden und ungefähr eine Viertel. Haben wir dort angebetet, im Geist, und es geht nur im Geist. Und dann hat der Herr diese Schriftstelle von 2. Chronik 20 gegeben, mit dem Josaphat, wo er im Kampf die Leviten vorne herangestellt hatte, was eigentlich niemand macht in einem Kampf gegen eine Übermacht. Er hat dort die Soldaten in 2. Reihe gestellt und in 1. Reihe die Leviten mit ihren Instrumenten. Und was haben die gesungen? Gott ist gut und seine Bündnistreue und Gnade währet ewig. Amen. Und was haben wir gemacht? Im Lobpreis genau dasselbe. Und in der Woche drauf haben wir dann den Anruf erhalten, wo der Bürgermeister uns und den Architekt und uns zwei und den Verkäufer an einen runden Tisch eingeladen hat. Und dann hat der Herr das so geführt, dass er uns sogar noch alles Gute gewünscht hat. Ja? Und so hat der Herr das entschärft und so haben wir das als Gemeinde, wer dort mit dabei war, das schon mal real erfahren, dass nicht nur im persönlichen Leben, aber als ganze Gemeinde, wie der Herr für uns gestritten hat, wenn wir gemäß seinen göttlichen Prinzipien auf dieser Erde handeln. Immer wenn wir nach den Prinzipien des Reiches Gottes hier auf dieser Erde handeln, wie im Himmel, so auf der Erde, reagiert der Himmel. Und Gott ist ein Gott, der im Himmel herrscht, aber auch auf der Erde und setzt seine Dinge auf der Erde frei. Amen. So, und das ist ein Prinzip. Da haben wir schon eine Glaubensgrundlage. Und das sollte uns ermutigen, auch keiner weiß, wie das praktisch ausschaut. Aber lasst uns doch mal nicht darauf schauen. Lasst uns doch darauf mal schauen, was der Herr vorbereitet hat, was er an Verheißung gegeben hat. Und wenn diese Erschütterungen kommen, was das für ein Potenzial von Begegnungen in sich birgt, wo Menschen offen werden, wo diese Sicherheiten, worauf die deutsche Nation noch sich bezieht, wo sie doch teilweise vielleicht zusammenbrechen, wo Menschen innerlich erschüttert werden, und dann kannst du das Wort Gottes reinsehen und kannst ihnen Hoffnung geben und ewiges Leben, was über das Irdische drüber hinausgeht, und die Macht des Mammon wird gebrochen. Amen. Lasst uns das vor Augen haben und lasst uns ermutigt sein, in diese Richtung zu gehen. Amen. Auch in Kühnheit des Glaubens das zu erflehen. Gut, aber machen wir jetzt hier mal einen Übergang. Und was hat der Herr uns, ja, hier ist nochmal die Stelle, also in 2. Chronik 20. Gut, ich gebe das nochmal, das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Es gibt viele Bibelstellen dazu. Wenn wir Gott anbeten, wenn wir uns auf ihn ausrichten und ihn suchen und ihn anbeten, in unseren Schwierigkeiten, in unseren Gedanken, wo wir da ein bisschen durcheinander kommen. Wenn wir ihn das suchen und anbeten, kümmert er sich um unsere Feinde. Wenn wir ihm dienen, diesen Weihrauch ihm bringen, ja, wie das Bild kam, kümmert er sich um unser Umfeld. Amen. Was ist für uns dran dieses Jahr? Da hat man am Ende des Jahres schon angefangen mit dieser Thematik aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe und eifert nach den Gaben des Geistes. Das ist etwas, was der Herr uns für dieses Jahr gegeben hat. Und ich möchte mit dem ersten Teil dieses Verses, strebt nach der Liebe, möchte ich heute den zweiten Teil noch bringen und das Thema dann beenden. Dass wir uns nochmal mit dieser Thematik auseinandersetzen. Was bedeutet das für uns, strebt nach der Liebe? Streben bedeutet nachjagen. Das bedeutet etwas Aktives. Es bedeutet etwas, du streckst dich danach aus, was du nicht hast. Da sagst du, okay, ich habe doch die Liebe in mir. Ich habe doch Liebesgefühle und so. Ja, okay, das ist gut, das kannst du in deiner Seele haben. Worum es hier geht, strebt nach der Agape-Liebe. Und diese Motivation, die dich dahin bringt, nach dieser Liebe zu streben, ist erstmal die, dass du diese Liebe nicht in dir hast. Das ist die Agape-Liebe Gottes, die kein Mensch in sich hat von Natur aus. Diese Liebe ist von Gott, Gott ist die Agape-Liebe. Und er ist die Quelle dieser Liebe und nur er kann sie uns austeilen. Das bedeutet, dass wir nicht in einer gewissen Selbstzufriedenheit verharren und denken, okay, wir sind doch so nett und liebevoll, das reicht. Das ist es nicht. Die Liebe Gottes ist wesentlich mehr. Die Agape-Liebe. Und danach sollten wir streben und danach sollten wir uns ausstrecken. Und wenn wir das tun, ist das dasselbe wie mit der Anbetung. Dann handeln wir nach göttlichen Prinzipien hier auf dieser Erde, weil Gott ist der Gott der Agape-Liebe und er ist im Himmel. Und er möchte, dass seine Kinder in denselben Charaktereigenschaften, derselben geistigen DNA laufen wie er. Nämlich, wenn er die Agapeliebe ist, möchte er, dass seine Kinder dieselbe Liebe in sich tragen und auch austeilen. Dann holen wir den Himmel auf die Erde. Weil, ich betone es nochmal, die Agapeliebe gibt es auf dieser Erde nicht. Die gibt es im Himmel. Und nur die Gläubigen können sie empfangen, weil es gibt einen Mittler zwischendrin, der zwischen dem Himmel und der Erde, zwischen Gott und den Menschen, diese Liebe vermittelt. Und wer ist das? Gott selbst in der Person des Heiligen Geistes. Römer 5, Vers 5 ist der biblische Beleg dazu. Die Liebe Gottes des Vaters, die Agapeliebe, ist ausgegossen in die Herzen des Gläubigen, diese Herzen, die gereinigt sind durch das Blut von Jesus, durch sein Opfer. In diese Herzen kann Gott seine Agapeliebe ausgießen durch den Heiligen Geist. Du empfängst sie durch den Heiligen Geist und er ist dein Helfer, diese Liebe auch auszuteilen. Und danach zu streben, sollte unsere erste Priorität sein. Die erste Priorität in unserem Leben, vor allen anderen, sollte sein, deinem Vater im Himmel ähnlich zu werden. Ich habe das letzte Mal, wo ich drüber gesprochen habe, Teil 1, habe ich Bibelstellen, wie Paulus das betont. Ich wiederhole nochmal diesen Satz. Gott möchte, dass wir seinen Charakter, sein Wesen in uns tragen. Und das geht nur durch den Heiligen Geist. Er vermittelt das. Aber das Gute dabei ist, dadurch, dass es nicht in dir verfügbar ist, du kannst es nicht in dir entwickeln, diese Liebe, dadurch, dass es ein Geschenk ist und der Heilige Geist es dir gibt, hast du die Möglichkeit, alle Zeit Zugang zu dieser Liebe zu haben. Sie hört niemals auf. Gott ist im Überfluss von Liebe. Und der Heilige Geist ist ebenso der Geist, der vom Vater ausgeht und er vermittelt dir diese Liebe Gottes und die Liebe von Jesus. Und du hast alle Zeit Zugriff darauf, weil es nicht in dir ist. Du kannst nicht sagen, ich fühle mich jetzt nicht so und ich verstehe das jetzt nicht so. Die ist immer da. Im Glauben hast du Zugriff. Amen. Und Gott gibt es gern. So, und es sollte unsere erste Priorität unseres Lebens sein. Da gibt es Dinge, die uns davon abhalten. Ich hatte diese Woche ein längeres Seelsorgegespräch und Gebet mit dem Bruder. Und der hat Buße getan, dass er Gott so vernachlässigt hat und dass er Stunden am Handy verbracht hat, im YouTube, irgendwelche Infos, wieder was mit der Politik war oder andere Sachen. Nichts Schlimmes, ne? Keine schlechten Sachen, aber Information und Unterhaltung. Und dass er selbst nach einem Gebetsabend nach Hause ist, hat bis Mitternacht dann noch irgendwelche YouTube-Videos angeguckt. Und der Heilige Geist hat ihn überführt. Und das finde ich gut so, weil es nicht nur diesem Bruder so geht, sondern das ist die große Gefahr in der jetzigen Zeit. Weil wir leben in einem Informationszeitalter, wo du mit Informationen überflutet wirst. Und alles scheint irgendwo interessant. Und da kommen wir ganz schnell in diese Dinge rein, dass wir unser Sinn überreizt wird von diesen Informationen und dass wir uns nur noch dahin ablenken lassen und dass uns das Eigentliche verloren geht. Und dieser Bruder hat Buße getan und ist auf einem guten Weg und er sagt, ich schalte das Ding jetzt sehr oft aus. Ich lasse mich nicht mal in diese Richtung verführen und ich nutze jetzt diese Zeit zum Gebet, zur Gemeinschaft mit Gott und zum Gespräch mit meiner Frau. Fand ich gut. So, das heißt, die Priorität in unserem Leben sollte sein, nach dieser Liebe zu streben. Weil diese Liebe Gottes ist etwas, was dich erstmal vollkommen erfüllt, es sättigt dich. Es, was du bei anderen Dingen suchst, zum Beispiel wie dieser Bruder mit Entspannung durch irgendwelche Videos, unterhaltende Sachen oder Informationen, diese Sättigung deiner, grundsätzlich nichts verkehrt, wenn man es im Griff hat, ne? Auf ein Maß beschränkt. Aber die Sättigung deiner Seele kommt allein durch die Liebe Gottes. Und Jesus hat es nochmal so deutlich zum Ausdruck gebracht in Matthäus 22, 36 bis 40, wo er dort sagt, oder wird gefragt von einem Gesetzesgelehrten, Meister, welches ist das größte Gebot in der Tora? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesem Gesetz oder an diesen Geboten hängt das ganze Gesetz, die ganze Tora und die Propheten. So nimmt Jesus diese zwei Dinge zusammen und das ist das höchste von allen Geboten. Und daran hängt praktisch das, was wir als Altes Testament, die fünf Bücher Mose und das Ganze, die Propheten bezeichnen. Das hängt alles an diesen zwei Grundaussagen. Und so bringt Jesus uns diese Prioritäten des Reiches Gottes ganz klar auf den Punkt. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das beginnt damit, Gott zuerst zu lieben. Und ihn über alles andere zu stellen in unserem Leben. Und Jesus natürlich auch, ist ja inbegriffen. Und das ist das, diese Priorität, die die Braut von Jesus Christus hat. Ich habe im Sonntag vor Weihnachten hat man darüber gesprochen, die einzelnen Elemente einer jüdischen Hochzeit in Bezug auf Jesus und seine Brautgemeinde. Und die Brautgemeinde ist diejenige, die diese Bereitschaft hat, nach dieser Liebe Gottes zu suchen, sich füllen zu lassen von der Liebe von Jesus und daraus zu leben. Amen. Weil im Himmel, wenn du dort ankommst, du wirst sofort, sobald wie du die Augen dort aufmachst, hier zumachst oder werden entrückt, oder du machst sie dort auf. Du bist im Reich Gottes. Das Erste, was dir dort begegnet, du wirst sofort mit der Wucht der Liebe Gottes konfrontiert. Sie füllt den ganzen Himmel aus. Seine Liebe, seine Heiligkeit, sein Shalom-Frieden, absoluter Frieden und seine Freude. Das sind seine Charakter-Wesenseigenschaften, die wir in der Anbetung erheben und loben und preisen. Das ist sein Charakter und es füllt den ganzen Himmel und Jesus auch. Es füllt dort alles aus, es füllt jedes Atom. Jedes kleinste Teilchen im Himmel ist mit der Liebe Gottes durchdrängt. Und du wirst damit konfrontiert und dann hast du ja einen, nicht mal den irdischen Körper, du kannst es dann ertragen. Und die Ewigkeit ist ewig. Die Ewigkeit hat kein Ende. Und wir werden alle eine Ewigkeit damit zu tun haben, die Liebe Gottes zu ertragen. Weil sie hat kein Ende. Sie hat kein Maß. Sie hat nichts, wo es irgendwie uns zu viel werden würde. Sondern wir müssen uns, wenn wir im Himmel ankommen, in die Ewigkeiten der Ewigkeiten, müssen wir uns anpassen, dass wir die Liebe Gottes ertragen und näher in seine Gegenwart kommen. So stark ist seine Liebe. Und von Jesus gleichermaßen. Amen. Und dieser Gott möchte, dass wir ihn zuerst lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das heißt, diese Liebe, die er uns gibt, ist eine Liebe, die sich mitteilt. Eine Liebe, die gibt, die von uns hinweg anderen dient. Und das ist der grundlegende Unterschied zu der Liebe, die wir sonst so fühlen, so dieses Seelische. Im Griechischen hat es ja die drei Wörter für Liebe, Agape und das zweite ist Phileo. Phileo ist das Seelische. Davon redet das Wort jetzt nicht. Sondern die Agape-Liebe ist etwas, was gibt. Gott gab seinen Sohn, Jesus gab sein Leben aus Liebe heraus. Amen. Und so möchte auch die Liebe Gottes aus uns heraus fließen und zuerst wieder zurück zu Gott und dann zu den Menschen. Und die Liebe Gottes ist, weil sie vom Himmel herkommt, diese Agape-Liebe, ist etwas, was sich vermehrt, wenn man es gibt. Und was abnimmt, wenn man es behält. Genau im Gegensatz gesetzten wie zur gefallenen Schöpfung. Die gefallene Schöpfung sagt, gib, 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 ich brauche. Und die Liebe Gottes sagt, gib weg, verteile, verteile an Gott und an den Menschen. Und dann kriegst du Neues nach. Amen. Aber wir beginnen mal ganz am Anfang. Wenn wir dieses Thema jetzt noch ein Stück aufbauen, von Grund auf, und ich rede die ganze Zeit über die Agape, Liebe Gottes, sage gute Dinge. Kann es durchaus sein, dass der eine oder andere damit nicht so richtig praktisch anfangen kann. Man hat ja schon als Christ so viel über die Liebe gehört. Darum sagt Paulus an die Korinther, und das war Urgemeinde voll des Geistes, sagt, er strebt nach der Liebe. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg, nach der Liebe Gottes zu streben. Und der erste Schritt dorthin, nach der Liebe Gottes zu streben, ist wieder immer was Aktives. Und der erste Schritt beschreibt uns Johannes in 1. Johannes 4, Vers 16. Und zwar der erste Teil bloß, also A, 16, nach dem Markus jetzt nicht, das macht es immer so schön, 1. Johannes 4, 16, A. Und wir haben die Liebe Gottes, hier steht immer im Urtext Agape im Griechischen, wir haben die Liebe Gottes erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Und oft, wenn wir uns mit diesem Thema mit strebt nach der Liebe, gib sie weiter zu Gott und zu den Menschen, dann schauen wir sofort in uns rein, was habe ich an Liebe da und was kann ich weitergeben? Und wir versuchen sofort in Aktion zu treten. Und das Wort Gottes fordert uns aber auf, bevor wir die Liebe weitergeben, geh erstmal an die Quelle, weil du sie nicht in dir hast, diese Liebe. Und so wie Johannes hier schreibt, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Und Johannes wusste, von was er spricht. Das heißt, du musst diese Liebe Gottes erstmal erkennen. Erkennen bedeutet auch erfahren, nicht nur ein Wissen hier oben im Verstand, Gott ist die Liebe. Das könnte jeder jetzt bestätigen mit einem lauten Amen. Ihr macht das alle innerlich. Aber ihr könnt das alle mit einem Amen bestätigen. Gott ist die Liebe. So, super. Hast du es auch erkannt und glaubst du das? Amen. Erkennen ist, dass diese Liebe verfügbar ist. Erkennen bedeutet, eine Verbindung mit dieser Liebe Gottes zu haben. Und Glaube bedeutet immer, es aktiv in dein Leben hineinzuholen. Geschenke liegen bereit, du siehst sie und du nimmst sie. Und so musst du mit der Liebe Gottes umgehen. Du hast sie erkannt. Du musst erkennen in deinem Herzen durch den Heiligen Geist, dass Gott dich über alles andere liebt. Und wenn du immer noch Zweifel hast und dir das nicht vorstellen kannst, und dann schau an den Punkt, der so zentral ist für unseren christlichen Glauben. Und was ist das? Die zentralste Bedeutung oder die Grundlage unseres Glaubens ist das Kreuz. Und wenn du erst an das Kreuz schaust, dann fallen sämtliche Zweifel ab. Und jedes Unverständnis, weil dort siehst du die Liebe des Vaters, der seinen Sohn gab, und die Liebe deines Messias und Bräutigams, der den letzten Tropfen seines Blutes für dich gegeben hat. Amen. Die Liebe gab. So, und das müssen wir immer wieder erkennen, und das macht der Heilige Geist. Er malt uns immer wieder Christus als gekreuzigt vor den Augen unseres Herzens. Das geht mir persönlich auch so, wenn ich merke, dass die Liebe, die Nähe zu Gott schwindet, ne? Kann auch passieren. Nachlässt irgendwelchen Gründen. Und im Gebet und der Anbetung, dann gehe ich zum Kreuz. Und dann fängt der Heilige Geist mir an, Jesus zu offenbaren und die Liebe des Vaters. Und dann fängt es wieder an zu leben. Darum ist Gebet so unheimlich wichtig. weil dort begegnet ja Gott. Seit einer gewissen Zeit mache ich eine bestimmte Erfahrung, wenn ich mich persönlich zum Gebet alleine zurückziehe, bei Beten oder gemeinsam, aber alleine zurückziehe, dann ist es so, als würde ich im Geist eine Tür hinter mir schließen, ich würde zu Hause ankommen und es wäre Frieden. Jedes Mal, wenn ich, und wenn es nur kurze Zeit ist, wenn ich mich hinten hier oder setze und persönlich bete, es ist wie, plötzlich kommt der Friede, die Dinge dieser Welt bleiben außen, irgendwie mehr oder weniger, und man fühlt sich wie zu Hause. Das fand ich gut. Jetzt finde ich auch die Worte von Jesus immer viel besser, wo er sagt, wacht und betet, damit er würdig gefunden wird, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll. Also das, diesen Frieden schon zu spüren, das ist schon eine gute Erfahrung. Das möchte Gott ja mit jedem tun. Aber diese Liebe zu erkennen und an diese Liebe zu glauben, das in dein persönliches Leben hineinzuholen. Und Paulus, hier, das war Johannes, und Paulus macht dasselbe. Und Paulus sieht die Not in den Gemeinden. Er sieht auch die Not in seiner Supergemeinde. Die Supergemeinde, die Jesus zuerst in der Offenbarung erwähnt, ist die Gemeinde in Ephesus. Das war die Super-Mega-Church im ersten Jahrhundert. Johannes hat dann zum Schluss dort gedient, bevor er zum Herrn gegangen ist. Da ist er 95 oder was geworden. Das war, wie gesagt, die Vorzeigegemeinde von Paulus. Und selbst zu dieser Vorzeigegemeinde schreibt Paulus genau dasselbe. Und nicht nur das, sondern er betet alle Zeit für die Gemeinde in Ephesus und für alle anderen Gemeinden, dass die Gemeinden, die Gläubigen der Urgemeinde, die voll des Geistes waren, die Liebe Gottes erkennen und glauben und darin verwurzelt sind. Und dieses Gebet bete ich fast jeden Tag für die Gemeinde. Für mich natürlich auch, ne? Aber für alle von uns. Und das ist dieses apostolische Gebet aus Epheser 3. Aber ich lese nur den Vers 17 bis 19, damit ihr das versteht, dass Paulus genau diesen Punkt vor Gott bringt im Gebet, weil er sieht, dass das in den Gläubigen gegründet werden muss. Und er betet hier, dass der Christus durch den Glauben, ab Vers 17, in euren Herzen wohnt, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das heißt, ihr Lieben, wir müssen in dieser Liebe Gottes gewurzelt und gegründet sein durch Erkennen und durch Glauben. Und damit ihr fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe sei, also alle vier Dimensionen. Und dann schreibt er, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werdet. Hier betet das Paulus für die Gemeinden. Und du kannst dieses Gebet selbst täglich beten. Und wenn du nur diese drei Verse betest, aber es ist besser, man fängt von vorne an, denn dann beugst du deine Knie vor Gott dem Vater, von dem die Liebe kommt. So möchte Paulus und so möchte Gott von seinem Herzen, dass wir als Gläubige hier auf dieser Erde, die im Reich Gottes sind, aber das Reich Gottes kommt. Unsere Heimat ist nicht hier. Aber damit der Himmel schon hier auf dieser Erde ist, damit wir in dieser Liebe Gottes gegründet und gewurzelt, richtig verwurzelt sind und dass wir die Liebe des Christus erkennen. Hier steht es wieder. Und Paulus fügt hinzu, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Das heißt, du kannst in deinem irdischen Leben, ist es für dich vollkommen unmöglich, die Liebe des Christus bis zum Letzten zu erfassen. Das ist immer nur ein Bruchteil. Das sind nur ein paar Tropfen von einem gewaltigen Strom, die du hier auf dieser Erde erkennen und erfassen kannst. Aber danach sollten wir streben und es ausstrecken. Und das nehmen und gründen und uns darin verwurzeln. Erleben. Amen. So, das ist das Erste, wenn wir nach der Liebe streben, sie zu erkennen und zu glauben. Und ich habe am Anfang darüber gesprochen, dass eines der wichtigsten Dinge, die aus unseren Herzen raus müssen, ist der Zweifel. Wenn du Zweifel hast an der Liebe Gottes, wird sie sich in dir nicht entfalten können. Deswegen sät Satan Zweifel. in die Liebe Gottes. Zweifelst du an der Liebe Gottes für dich? Zweifelst du an der Liebe des Christus für dich? Dann tu Buße und lass dir von deinem Vater im Himmel diese Zweifel herausnehmen. So, und der zweite Punkt ist, was im Vers 1. Johannes 4, 16, Vers 16, aber dann B steht, Gott ist die Liebe und wer an der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und jetzt sind wir schon beim Schritt Nummer 2. Schritt Nummer 1 war, nach der Liebe zu streben. Ich muss es erkennen, dass sie für mich ist und glauben und für mich persönlich in Anspruch nehmen. Und der zweite Schritt ist, in dieser Liebe zu bleiben. Dass ich in dieser Liebe bleibe und die Liebe in mir bleibt. Judas, kennt ihr Judas? Nicht den Ischariot, sondern den Halbbruder von Jesus. Der leibliche Sohn von Jakob und Maria. Ha? Josef und Maria, ja. Ich war schon im Gedanken wieder hier. Ich will jetzt nichts Falsches in die Welt setzen. Also der leibliche Sohn von Josef und Maria. Sie hatten ja mindestens 6 Kinder dann noch. Ne? 4 Brüder und mindestens 2 Schwestern. So, und dieser Halbbruder von Jesus, dieser Judas, schreibt doch in seinem Brief, gibt es keine Kapitel, nur Verse. Und da schreibt er im Vers 21a, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Er sagt, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Und das ist wieder etwas Aktives. Dieses nach der Liebe streben bedeutet erkennen, glauben, bleiben, bewahren. Ist es anstrengend? Nee. Du musst nur das festhalten und bewahren, was dir geschenkt worden ist. Du musst dafür sorgen, dass dir das niemand wieder wegnimmt. Das ist dann schon unsere Aufgabe, weil Gott testet uns ein Stück weit darin, wie wir mit seinen Gütern, Geschenken, die er uns anvertraut, wie wir damit umgehen. Wenn du was wertschätzt, wirst du alles dran setzen, dass es bewahrt bleibt. Amen. Und die Liebe Gottes ist das höchste Gut. So, wie bleibe ich in der Liebe Gottes? Wie bewahre ich mich darin? Da schauen wir wieder zum Johannes. Da gibt er eine ganz deutliche Antwort, auch nicht der Johannes, sondern Jesus selbst in Johannes 15, 9 und 10. Hier gibt uns Jesus sein Beispiel als Sohn Gottes, der von Gott her geboren wurde, der die Liebe des Vaters 100-prozentig in sich getragen hat auf dieser Erde, dass auch Jesus als Sohn Gottes und Mensch auf dieser Erde sich diese Liebe des Vaters auf dieser Erde bewahren musste. Das war für ihn auch nicht einfach automatisch, sondern er hat die Liebe Gottes bewahrt. Er blieb da drin. Und dann gibt er uns ein Beispiel, dass wir es genauso machen sollen. Hat es bei Jesus funktioniert, wird es bei uns auch funktionieren. Johannes 15, 9 und 10. Oder, ja, 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Schon allein dieser Vers sprengt unser Verständnis. So wie Gott, der Vater, der Ursprung der Liebe ist, seinen eigenen Sohn liebt, mit demselben Maß liebt Jesus dich und mich. Also Gott und Jesus haben nicht ein Maß für Menschen. Sagen, guck mal, meinen Sohn liebe ich so, oder Jesus, ja, und die Engel liebe ich so und die Menschen liebe ich so. Jesus sagt, wie mein Vater mich liebt, das ist die allerhöchste Dimension der Liebe, des Liebesaustauschs, so liebe ich euch. Erkenne es und glaube es und bleibe darin. Und wieder sagt Jesus, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Hier sagt Jesus ein simples Rezept. Er sagt, bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet. So wie ich auf der Erde und natürlich im Himmel selbstverständlich die Gebote meines Vaters gehalten habe und so bleibe ich in seiner Liebe. Kurz gesagt, wie bewahre ich mich in der Liebe Gottes, wie bleibe ich da drin, indem ich tue, was er sagt. Das hat man das letzte Mal rausgestellt, da kannst du das Leben im Geist, kannst du auf diesen Punkt zusammenbringen. Tue, was er sagt. Weil Gott Liebe ist, ist das, was er uns als Gebote gibt, ist nur das Beste für uns. Das sind Gebote aus einem liebenden Herzen. Und wenn wir sie tun, bleiben wir in seiner Liebe. Und das sind die Prioritäten des Reiches Gottes. So fließt die Liebe Gottes zu mir, von mir zu Gott und zu meinem Nächsten. Und wenn wir diese Stelle, weil da fragst du dich, oh, die Gebote von Jesus, was ist denn das nun wieder? Habe ich am Anfang gelesen. Woran hängen die ganzen Gebote und die Propheten? An zwei Dingen. Liebe Gott und deine Nächsten. Gott zuerst und deine Nächsten. Wenn du diese Gebote hältst, dieses Doppelgebot, so bleibst du in seiner Liebe und bewahrst dich da drin. Amen. Und das hat etwas mit den Prioritäten unseres Lebens zu tun. Das hält diesen Fluss am Laufen. Du empfängst die Liebe Gottes und du lässt sie, indem du sein Gebot hältst, ihn zu lieben, hilft er dir, dass diese Liebe fließt, dass du darin bleibst. Verstehst du das? Gott ist auf unsere Liebe nicht angewiesen. Wir sind angewiesen auf seine Liebe. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir sie ihm zurückgeben, weil dadurch dieser Kreislauf der Liebe beständig läuft. Deswegen, wenn du früh die Augen aufmachst, sag Gott, ich liebe dich. Wenn du das Letzte, bevor du einschläfst, Gott, ich liebe dich. Nachts, wenn du aufwächst, es ist nicht bloß bei uns so gewesen, aber es gibt, ich habe einige aus der Gemeinde, haben das gehört, in den letzten Wochen wirklich so zwischen zwei, drei, vier Aufwachen längere Zeit wach gelegen sind. Dann sag Gott, ich liebe dich. Da merkt man, dass im Geistlichen sich was verschoben hat. Dass Hexerei und diese ganzen Dinge immer mehr zugenommen haben. Bitte mal nebenbei. Und wenn du da aufwächst, dann fang einfach an, innerlich ihn zu loben. Sag, dass du ihn liebst. Und so hält er dich in diesem Fluss. Und dann gibst du das zu deinem Nächsten. Johannes fasst das zusammen, 1. Johannes 5, Vers 2 und 3. Das sind alles Aussagen, die dieselben Grundaussage haben. Aber Johannes fasst das nochmal schön zusammen. Und er sagt in 1. Johannes 5, Vers 2 und 3, denn die Liebe Gottes ist, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Warte, Vers 2, dort muss man ansetzen. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Seht ihr? Diesen Kreislauf der Liebe beschreibt Johannes hier in einem Vers. Wenn wir Gott lieben und sein Gebot halten, ihn zu lieben und den Nächsten, lieben wir auch die Kinder Gottes, also unsere Brüder und Schwestern. Und das bedeutet nachjagen. Ich setze das praktisch um. Ich tue, was Gott sagt. Und so bleibe ich in seiner Liebe. Das war der zweite Schritt. Gott zu lieben und dann den Nächsten. So, jetzt kommen wir mal auf den zweiten Teil dieses Gebotes, nämlich den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Wenn wir zu diesem Punkt kommen, dann bedeutet das Nachjagen, das Streben nach der Liebe in Bezug auf unseren Nächsten bedeutet eine Entscheidung. Ich muss zwei Dinge überwinden, die so stark noch von unserer alten Natur in uns vorhanden sind. Und wiederum hast du die Verheißung von Jesus in Römer 8, Vers 37, dass du in all diesen Dingen mehr als ein Überwinder bist. Durch was? Durch seine Liebe. Das heißt, in allen Dingen, die vor dir stehen, wie eine unüberwindliche Hürde, die du nicht überwinden kannst, wo es dir schwerfällt, weil deine Seele, deine alte Natur sich dagegen auflehnt, es gibt einen Grund, wie du das überwinden kannst. Und das ist der, der dich geliebt hat. Römer 8, Vers 37, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das heißt, die Liebe Gottes, die du durch den ersten Schritt erkannt hast, geglaubt hast, dich durch das Praktizieren bewahrt hast, befähigt dich, auch diese Hindernisse in deinem Herzen zu überwinden, wenn es in Bezug auf die Liebe zum Nächsten geht. Und das erste Hindernis, was überwunden werden muss, um überhaupt fähig zu sein, den Nächsten zu lieben, du musst dich verabschieden von dieser Haltung, dieser inneren Haltung, Grundeinstellung der alten Natur. Ich bin selbst Gott und ich entscheide, wenn ich liebe und wenn nicht. Ich entscheide, wer für mich sympathisch ist und wer nicht. Da sagst du, okay, ich bin ein guter Christ und ich praktiziere das nicht. Dann schau doch mal in dein Herz rein, ob du wirklich alle Geschwister gleich liebst. Da sagst du, okay, das geht noch. Ob du auch darüber hinaus deinen Nächsten außerhalb der Gemeinde liebst. Und spätestens dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, diesen ja, diesen oder diese nicht. Das heißt, wir entscheiden, wenn wir lieben und wenn nicht. Gott macht aber keinen Unterschied. Er sagt nicht, den sollst du lieben und den kannst du mal durchs Raster fallen lassen. Das heißt, wir müssen eine Entscheidung treffen, der Liebe nachzujagen zum Nächsten, dass wir nicht mehr entscheiden, wen wir lieben und wen nicht. Dass wir keinen Unterschied mehr machen. Weil es gibt von unserer alten Natur her haben wir unsere Muster, je nachdem, wie dein Charakter beschaffen ist, zu wem du dich mehr hingezogen fühlst und zu wem nicht. Und dann gibt es tatsächlich sogenannte Schleifsteine an der Gemeinde, also die charakterlich etwas in sich tragen, was dir absolut nicht passt. Und es sagt Gott, genau die sollst du lieben. Natürlich machst du das nicht, das läuft aber innerlich ab. Die erste Entscheidung, ich betone nochmal, ich entscheide nicht mehr, wen ich liebe und wen nicht. Ich mache keinen Unterschied mehr. Das Gebot des Reiches Gottes von Gott heißt, liebe deinen Nächsten. Punkt. Wie dich selbst. Und Jesus setzt dann nochmal so einen markanten Punkt drauf, der die Juden der damaligen Zeit so konfrontiert hat. Ich denke, die waren richtig fassungslos gewesen, wo Jesus das gesagt hat. Und dann sagt mir mal einer, diese Worte vor dem Kreuz waren nur für die Juden im Alten Bund, haben für uns keine Bedeutung. Das waren Worte, die nur ein neutestamentlicher Gläubiger überhaupt verstehen und praktizieren kann, was Jesus dort gesagt hat in Matthäus 5, Vers 44 bis 48. Und dort sagt Jesus, Matthäus 5, 44 bis 48, ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Oder wir fangen mal in Vers 43 an. Ihr habt gehört, dass gesagt ist im Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, also er bringt den neuen Bund sofort ins Spiel. Liebt eure Feinde, segnet ihr euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Oh Mann, das sind krasse Aussagen, was Jesus hier trifft. Er spricht von seiner Gemeinde, er spricht von dir und von mir. Er spricht darum, über das Thema Liebe deine Nächsten. Und das bedeutet auch, den Feind zu lieben. Nicht bloß die Menschen, die dir nicht sympathisch sind, sondern die, die es ganz klar auf dich abgesehen haben, die dich verfluchen, die dich hassen, die dich beleidigen und die dich verfolgen. Und Gott erwartet von uns, dass wir diese Menschen lieben. Wie uns selbst. Jesus hat das als Vorbild gelebt. Amen. Und Gott erwartet als uns, wir als seine Kinder, Söhne und Töchter, erwartet er von uns dasselbe. Weil die Liebe Gottes, die in dir ist, dich zu diesen menschlich Unmöglichen befähigt. Und damit holst du das Reich Gottes auf die Erde, den Himmel auf diese Erde. Weil Gott sagt hier, dein Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das heißt, wenn mal der Regen fällt, ne, auf deinem Schrebergarten hat es geregnet, auf deinem Nachbar, da ist unglaublich nicht. Oder? Nee, Gott lässt überall regnen. Er lässt die Sonne scheinen über alle Menschen. Und ihr Lieben, dadurch, dass Gott so gut ist und er genau diesen Charakter in sich trägt und, es, und Deutschland noch segnet, obwohl die Sünde bis zum Himmel emporgestiegen ist, wie in Sodom und Gomorra. Dieser Charakter Gottes ist der einzige Grund, warum Deutschland noch nicht in Gericht versunken ist. Der einzige Grund ist die Güte Gottes. Langmut Gottes, weil er nicht will, dass Menschen verloren gehen. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was tut ihr dann Gutes? Was habt ihr für einen Lohn? Du nicht selber, dasselbe auch die Zöllner. Und die Zöllner waren die verachtetsten Menschen unter den Juden damals, die für die Römer gearbeitet haben. Und er sagt, diese, die ihr als ausgestoßen oder am Rand der Gesellschaft betrachtet, die ihr verachtet, die ihr hasst eigentlich, diese Steuereinnehmer, die lieben auch ihre Familienangehörigen. Und die sympathisch sind, ihnen sympathisch sind. Und wenn du dasselbe machst, du liebst nur die, die dir sympathisch sind, was hast du für einen Lohn im Himmel? Nichts. Das kann diese Phileo-Liebe der alten Natur auch. Versteht ihr? Mal nett sein zu seinen Familienangehörigen, zu seinen Nachbarn, zu seinen Kollegen, Kolleginnen und der Gemeinde. Mal so nett sein, das kann die Welt auch. Da machst du nichts Besonderes, sagt Jesus. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes, machen nicht die Zöllner das genauso. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Diese Verse haben es echt in sich. Was steht denn in uns auf, wenn wir verflucht werden, wenn Menschen uns verfluchen? Wenn Menschen uns beleidigen? Wenn wir spüren, diese Menschen hassen uns, die gehen auf die andere Straßenseite, wenn wir uns draußen bewegen. Unerklärlich. Wollen mit uns nichts zu tun haben, beleidigen und verfolgen euch. Und dann erwartet Gott, dass wir dort genau seine Liebe einsetzen. Da fällt er sofort wieder fallen dir Zeugnisse ein von verfolgten Christen. Ja, die haben das bis zum Schluss, mussten die das durchstudieren. Ich habe jetzt erst ein Zeugnis von Nigeria gehört, von dem Pastor aus Nigeria. Da sind ja erst vor kurzem 175 Leute abgeschlachtet worden von den Hamas-ähnlichen Moslems da. Und dieser Pastor ist extra wieder, hat seine Familie in Sicherheit gebracht, ist extra wieder dorthin zurückgekehrt, um den Gläubigen zu dienen. Und sagt er, ich kann diese Moslems nicht hassen. weil Gott sie nicht hasst. Sie sind gefangen in der Knechtschaft des Teufels. Sie brauchen die Liebe Gottes. Und ich will meinen Geschwistern helfen. Wenn sie mich umbringen, ich bin sofort bei Jesus. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Und das bringt Licht in die Finsternis. Wie viel Wärter in den Jahrzehnten der Verfolgung in Nordkorea, die schlimmste Christenverfolgung ist in Nordkorea, in den Straflagern, das sind ähnliche wie KZs in der Nazizeit, wo die Christen dort und Regimegegner dort wie Tiere gehalten werden. Wie viele Wärter und Wärterinnen haben sich bekehrt, weil die Gläubigen sie geliebt haben? Gibt es viele Zeugnisse. Weil die gemerkt haben, hier ist was anderes, was Außerirdisches, was Übernatürliches, was es hier auf dieser Erde nicht gibt. Und das ist die Agape-Liebe. Amen. Weißt du, ein Regimegegner, der gegen die Regierung ist und so, der kann eine Gefängnisstrafe kann er auch dulden, weil er irgendwelche Ideale verfolgt. Und er kann es auch ertragen. Aber er kann seine Wärter nicht lieben. Weil das sind ja die der anderen Partei. Er kann sie nur hassen. Wir als Christen sollten nur ein was hassen. Und das ist das, was Gott hasst. Und das ist das Böse. Wir sind aufgefordert, durch die Sprüche steht das, zu hassen. Hasst das, was Gott hasst, nämlich das Böse und die Sünde. Und liebt das, was Gott liebt. Amen. Also wir reden noch nicht mal von den Feinden, ne? Jetzt hier, aber fang doch mal dort an, dein Selbst, ich bin selbst, Gott entscheide, wenn ich wer für mich sympathisch ist, wer nicht, wenn ich liebe und wenn nicht, leg das komplett ans Kreuz. Du Buße. Weil das, wenn wir diese Dinge so praktizieren aus unserer alten Natur, wenn wir dort Unterschiede machen, stoppt das sofort den Fluss der Liebe Gottes. Weil sie will auch zu dem, der uns nicht so sympathisch ist, hinfließen. Du Buße und der Herr erneuert dich. Und die nächste Entscheidung, die wir treffen müssen, damit die Liebe Gottes fließt, uns danach auszustrecken, ist, dass wir Passivität, Gleichgültigkeit und Ich-Bezogenheit ablegen. Weil die ureigenste Natur, die Simone hat die ganze Liste schon vorgelesen von den Charaktereigenschaften der Menschheit, auch der Christen in der letzten Zeit, beginnt mit sie lieben sich selbst. Das heißt, Passivität, Gleichgültigkeit und Ich-Bezogenheit. Das ist in unserer alten Natur so verankert, ach, das geht mich doch gar nicht an, was bedeutet mir der oder was. Na, Hauptsache ich und mir. Mir geht's gut und ich bin abgesichert und ich bin halbwegs emotional da auf einem guten Weg und das reicht mir. Alles andere, was außerhalb meines persönlichen Rahmens abgeht, interessiert mich nicht so sehr. Und diese Grundhaltung müssen wir ablegen, weil Gott genau andersrum ist. Und das ist das Fleisch der alten Natur. Und wir müssen aktiv werden und Liebe teilt sich immer mit durch Worte und durch Taten. Liebe Gottes, die Agape-Liebe ist nie passiv, nie gleichgültig und nie ich-bezogen. Genau das Gegenteil. Sie ist immer aktiv, sie ist immer, schaut immer, wie sie sich mitteilen kann in Worten und Taten. Und sie schaut immer von sich selbst weg. Und was ich jetzt zitiere, sind Aussagen aus 1. Korinther 13 über die Charaktereigenschaften der Liebe. So, das heißt, das ist unsere Eigenverantwortung, diese Liebe zu geben, durch Worte und Taten, damit sie in uns fließt. Versteht ihr? Damit von Gott wieder mehr nachkommt. Indem du das gibst. Also erstens, ich entscheide mich, keine Unterschiede mehr zu machen, auch die Feinde zu lieben. Zweitens, ich entscheide mich, Passivität, Gleichgültigkeit und Ich-Bezogenheit abzulegen, das ist mein altes Fleisch, und diese Eigenverantwortung zu übernehmen, die Liebe zu geben. So, und da sind wir wieder bei dem Thema strebt nach der Liebe. So, und jetzt schauen wir mal rein in die Gemeinde. Drei Punkte noch. Wie praktiziere ich das praktisch? Den ersten habe ich schon zum Mitgliederabend zitiert. Und damit beginnt das ganze Geschehen. Ich nehme nur den Vers 7 heraus in Römer 15, Vers 7. Die anderen Verse vorher, die zwei passen mir zusammen. Aber ich nehme nur den einen, weil das so markant. Und dort sagt Paulus, nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Dort beginnt das Ganze. Das heißt, dass du keine Unterschiede mehr machst, ich spreche jetzt von Gemeinde, dass du keinen Unterschied mehr machst zwischen sympathisch und nicht sympathisch. Sondern, dass du den Nächsten, mit dem Gott dich in der Gemeinde zusammengestellt hat, annimmst, weil Christus dich angenommen hat. Wenn er, dieser Bruder, Schwester, Teil des Leibes von Jesus ist, den Jesus angenommen hat, gemeinsam mit dir, erwartet Jesus, dass du deinen Bruder und Schwester genauso annimmst. Warum? Weil Jesus ihn genauso angenommen hat wie dich. Es gibt dort keinen Unterschied. Gott hat keine Lieblingskinder. Er hat unterschiedliche Berufungen, aber keine Lieblingskinder. Gott hat kein Ansehen der Person. Weil er ein gerechter, guter Vater ist. Gott ist kein Isaak oder Israel, der kein Jakob, kein Israel, der einen Unterschied gemacht hat und Josef vorgezogen hat und die anderen 11 Brüder da hinten angestellt hat. Bei Gott, er geht mit jedem gerecht wie ein guter Vater in Liebe um. Und so erwartet er, dass wir einander annehmen. Und wenn wir das tun, geschieht das zur Ehre Gottes, weil das die Welt wiederum nicht kann. Wenn wir einander in der Gemeinde annehmen, wie Christus uns angenommen hat, wird Gott geehrt und verherrlicht. Denn dann ist der Himmel auf die Erde gekommen. Weil mit denen du jetzt in der Gemeinde Schwierigkeiten hast, im Himmel musst du mit denen auskommen. Das ist eine gute Botschaft jetzt. Also, und dann denkst du, okay, im Himmel sind wir alle so verklärt, das sind bei dem, wo ich meine Probleme habe, da hat der Herr den total verändert. Dann kann ich ihn auch annehmen. Ihr Lieben, der Himmel kommt auf die Erde, das Reich Gottes ist hier. Und Gott möchte, dass wir hier ein Beispiel setzen zu seiner Ehre. Amen. Denn wenn wir das tun, bekommst du im Himmel von ihm großen Lohn. So, der nächste Punkt. Wenn wir dort einander angenommen haben, dann wechseln wir mal doch mal einen Schritt, schalten wir mal einen Gang höher in 1. Korinther 13. Wo Paulus über die Liebe spricht. Und das Kapitel 13 steht bei mir in meiner Bibel vor Kapitel 14. Und in deiner Bibel auch. Ne? So, und über was reden wir die ganze Zeit? Über Kapitel 14, Vers 1. Den ersten Teil. Strebt nach der Liebe. Und das ganze Kapitel 13 spricht von der Liebe. Und da Vers 1, Kapitel 14a, ist das Resultat von dem Kapitel 13. So, und was steht dort im Kapitel 13? Vers 4 und 5. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, und hier steht es, sie sucht, die Agabeliebe, sucht nicht das Ihre. Lässt sich nicht erbittern und rechnet Böses nicht zu. Das ist die Liebe Gottes, die ausgegossen wurde in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Amen. Sie sucht nicht das Ihre, lässt sich von nichts und niemandem erbittern, egal wie sie behandelt wird. Und sie rechnet das Böse nicht zu. Wie oft halten wir Menschen ihre Schlechtigkeiten vor und reden drüber. Was haben die und die mit uns gemacht? Was haben die und die gesagt? Hier und da... bin ich schlecht behandelt worden. Vielleicht unter Gemeinde. Kann auch passieren. Aber die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Die Verse vorher, ich deute es nur an, die ersten drei Verse, sagt Paulus, wenn ich in Sprachen rede, wenn ich Weissage, wenn ich Glauben hätte, wenn ich mich sogar verbrennen lassen würde als Märtyrer. Und in diesen, und wenn ich alle möglichen Gaben und Fähigkeiten man in der Gemeinde einsetzen würde, hätte aber keine Liebe, wäre mir das alles nichts wert. Na? Auch der gesalbteste Prediger, der eifrigste Helfer in der Gemeinde, der bestspielende singende Lobpreiser, der bestputzende Putzfrau, am besten putzende Putzfrau, wie immer, die, wenn dort keine Liebe da ist, bringt es mir nichts vor Gott. Deswegen ist es doch gut, wenn wir diesen Punkt mal in den Blick bekommen und nach der Liebe streben. Amen. So, und jetzt wollen wir noch einen Gang höher schalten. Gehen wir in Philipper. Philipper 2, 1 bis 5. Und dort schreibt Paulus an die Philipper: Gibt es bei euch Ermahnung in Christus? Oh, das gehört auch zur Liebe, die Ermahnung in Christus. Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Dann macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn er soll so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. Das ist die riesengroße Herausforderung. Wenn du bei den bisherigen Dingen miteinander annehmen oder Korinther 13 gesagt hast, okay, das ist in meinem Leben schon vorhanden, dann denke ich aber doch, dass das, was Paulus hier schreibt an die Philipper, dass wir da noch Nachholbedarf alle zusammen haben. Amen. Was er hier schreibt, die Gesinnung des Christus, des wahren Sohnes Gottes. Und das erwartet er von uns, die wir uns in einer Gemeinde befinden. Nichts aus Selbstsucht oder Ehrgeiz zu tun. Wie oft sind unsere Motive, wenn wir was tun in der Gemeinde, von Selbstsucht oder Ehrgeiz geprägt? Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich habe mich da mal reingedacht, das ist gar nicht so einfach. Ne? Aber Gott erwartet das. Und das ist eine Haltung, den anderen, den Nächsten in der Gemeinde, Bruder, Schwester, höher zu achten als sich selbst. Und nicht auf das eigene zu schauen, sondern das, was dem anderen dient. Und das ist Streben nach der Liebe in Bezug in Ehe, Familie, Gemeinde. Und dann drüber hinaus. Aber dort muss man erstmal anfangen. Amen. Aber die Liebe Gottes befähigt dich, genau das zu tun. Sie ist immer aktiv. Wenn du dich entschieden hast, nicht mehr selbst Gott zu sein, keine Unterschiede mehr zu machen und deine Passivität, Gleichgültigkeit, Ich-Bezogenheit abzulegen. Wenn du dich dazu entschieden hast, hast du den Schalter rumgelegt und die Liebe Gottes fließt. Amen. Und er, weil wir sind überwinter durch seine Liebe, er befähigt uns, genau diese Dinge zu tun. Einander annehmen, aufeinander zugehen. Rückzug, beleidigt sein, einander meiden, verweigern, abwenden, das ist alles die alte Natur. Und das bringt die Liebe Gottes zu einem, bringt eine Unterbrechung rein. Und über all diese Dinge müssen wir Buße tun, damit sie wieder fließen kann. Amen. Paulus schreibt dann im Römer 15, wo, bevor er das mit dem Nehmt einander an schreibt, sagt, spricht er die Einheit in der Gemeinde, die Einheit einmütig eines Sinnes wie ein Mann vor ihm zu stehen. Das geschieht nur, wenn wir diese Grundhaltung haben. Und dadurch, dass jeder wichtig ist, wenn dort einer, zwei, drei, vier dabei sind, die diese Grundhaltung nicht haben, kann es nicht zu dieser Einheit kommen. Aber wenn diese Einheit nicht in dieser Fülle da ist, hält sich auch der Heilige Geist zurück. Wir reden hier von Erweckung, die Gott schenken möchte. Amen. Und der Heilige Geist fühlt sich wohl, wo Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind. Psalm 133. Wo das Reich Gottes auf dieser Erde ist, weil dann hat er sein Werk schon getan in den Gläubigen. Und dann kann er diese Gläubigen gebrauchen, wieder andere in das Reich Gottes zu führen. Wenn wir nach Erweckung schreien, beten, Ausschau halten, herbeisehnen, müssen wir bei uns beginnen. Es gab früher mal, ne, kennt ihr ja noch, diesen Spruch, Herr, schenke Erweckung und beginne bei mir. Den halte ich da zutreffend. Streben nach der Liebe, Schritt Nummer 1, erkenne und glaube diese Liebe, die Gott zu dir hat. Bleibe darin, indem du genau das, worüber wir jetzt gesprochen haben, praktizierst. Wenn du diese Dinge praktizierst, bleibst du in seiner Liebe, erhältst dich da drin, diese Liebe fließt immer mehr und immer stärker. Und du bist ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten, weil du den Charakter deines Vaters auf diese Erde bringst. Du entscheidest dich, nicht mal selbst Gott zu sein, wen du liebst, wer nicht, und all diese ich-bezogenen Gleichgültigkeiten abzulegen, aktiv in Wort und Tat. Und dann können wir auch mal anfangen, darüber nachzudenken, nichts aus Selbstsucht und nichtigen Ehrgeiz zu tun, sondern Demut, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und nicht auf das eigene zu schauen, sondern auf das des anderen. Amen. Worte besteht in diesen, Liebe besteht in diesen Worten und diesen Taten. Für die Ehemänner ist es wichtig, wenn wir nochmal darauf zu sprechen kommen, ihre Frauen täglich zu ermutigen und ihnen zu sorgen, dass man sie liebt. Frauen brauchen das und sie saugen das auf wie ein Schwamm. Und wenn du dann mal rauskommst, draufdrückst, kommt die Liebe raus. Ne? Ja. Also die Liebe besteht in Worten und Taten. Aber umgedreht ist es genauso, dass die Frauen ihren Männern Wertschätzung und Ehre geben. Dass in der Ehe dieser Kreislauf der Liebe richtig funktioniert. Und jetzt ist nicht aus unserer Gemeinde, darum kann ich das sagen, aus einer anderen Gemeinde jemand zur Seelsorge da. Noch nicht so lange verheiratet und hat von seiner Frau noch nicht ein einziges Mal ein wertschätzendes Wort gehört. Also das ist an die Frauen gerichtet jetzt. Na, der letzte Vers von Paulus' Anleitung an Ehepaare aus Epheser 5 endet, dass die Frauen ihren Männern Wertschätzung und Ehre geben. Lob und Anerkennung. Würde ich noch hinzufügen. Amen. Das ist so wichtig. Liebe besteht in Worten und in Taten. Und wenn man es, der Ganze sagt, okay, ich bin Single, ich bin raus, nee, bist nicht. Weil in der Gemeinde sollte es genauso laufen. Wertschätzung durch Worte, durch Anerkennung und Taten. Amen. Gott achtet so sehr darauf. Uns beide hat man mal kritisiert vor Jahren. Von Geschwistern, die da herausgenommen hat. Die haben uns mal kritisiert, weil wir vor dem Gottesdienst zu vielen hingehen und sie begrüßen. Ja, wir wurden dafür kritisiert. Ich kann gar nicht anders. Das liegt in der Natur. Weil ich Leiter bin, ich hätte das auch so machen. Weil das liegt einfach drin. Wir sind eine Familie, wir sind eine Gemeinde und dann begrüße ich meinen Bruder, meine Schwester. Und komme hier rein und setze mich an meinen Platz. Das ist das Fleisch. Gott achtet drauf. Und wenn diese dann anfangen, hier am Rücken schlecht zu reden, schaut, ich habe das manchmal mit Ehrfurcht, mit Furcht des Herrn beobachtet, wie nach einer gewissen Zeit der Herr ihnen Zeit zur Buße gegeben hat. Sie haben nicht Buße getan, hat es rausgenommen. Weil der Herr reinigt seine Gemeinde. Sowas duldet er nicht. Weil das gegen seinen Charakter und das ist gegen sein Königreich. Das ist die Welt, aber nicht das Reich Gottes. Ich beobachte schon ein bisschen, ich sehe das schon, dass das schon gut läuft, diese Begrüßung früh am Morgen. Grüß Deis. Nochmal muss ich dann zum Shofar greifen, damit wir dann pünktlich anfangen. Das ist ein gutes Zeichen. Aber schau doch mal, dass du es genauso machst wie jeder andere. Und geh einfach mal auf den Bruder und die Schwester zu. Warte nicht, bis jemand kommt und sagt zu dir, guten Morgen, wie geht's dir? Von dem Leiter wird es immer erwartet. Also, egal wie es ihm geht, es spielt für dich keine Rolle für die Schäfchen. Er muss immer fragen, wie geht es dir und sich um die Nöte kümmern. So, aber wie ist es andersrum? Weil Paulus macht ja keinen Unterschied. Denk mal drüber nach, dass das bedeutet, Wertschätzung zu geben, den anderen höher zu achten als sich selbst. Nicht ich will dieses Konsumieren, ich brauche eine Begrüßung, ich brauche eine Zuwendung, sondern die Liebe ist aktiv, ich gehe hin. Und ich frage nach, wie geht's dir? Amen. Okay, preis dem Herrn, das ist eine gute Botschaft, hat viel Praxispotenzial in sich. Und vielleicht kann man das zum Schluss noch praktizieren. Wenn Gott erwartet ja immer, dass wir auf eine Botschaft reagieren. Und vielleicht kann man es jetzt mal so machen, dass jeder, weil hat ja die Liebe Gottes in sich, wir sind alle wiedergeboren, die Liebe Gottes in sich, den Heiligen Geist, dass jeder mal jetzt, wir spielen noch sanfte Musik ein, damit es das leichter fällt, weil die Salbung würde ich hintragen. Wir fangen schon mal an. Aber ihr zwei ja auch hier hinten, ne? Aber nehmt bloß hier einander, sondern hier im Saal. Sondern geh mal zu jemandem hin, einen Bruder und Schwester, wo du sonst nicht so viel Kontakt hast, oder wie immer, oder wo das Empfinden, wo der Heilige Geist dich hinführt. Aber nicht dein Ehepartner, nicht deine Familienangehörigen, sondern geh mal zu jemandem hin und sag mal ein paar Worte der Wertschätzung. Dass du ihn wertschätzt, ich sag dir jetzt nicht vor, du musst selber aus deinem Herzen sagen. Ne? Wir müssen auf die Botschaft reagieren. Geh einfach mal hin. Zum Beispiel, jeder zu jemandem. Zum Beispiel kann mal, wenn du zum Hauskreis gehörst, gehst du mal zu deinem Hauskreisleiter und bedankst dich mal, dass er regelmäßig die Tür öffnet für dich. So, aber der Hauskreisleiter kann dann auch zu jemandem mal hingehen. Ne? So, dass sie zu euch nach Hause kommen. Aber teilt einfach mal Wertschätzung. Und lasst uns das doch mal dann von diesem Punkt an mal regelmäßig praktizieren. Amen. Also weil ihr jetzt so motiviert seid, diese nach der Liebe zu streben, dürft es euch jetzt gar nicht schwerfallen. Na? Ich setze nochmal mit dem Gebet nach. Vater, wir danken dir in Jesu Namen, dass du so gut bist. Vater, deine Liebe ist unfassbar, die ist so tief. Und wir danken dir, Vater, dass wir an deiner Liebe einfach uns verlieren können, weil sie so unendlich ist, Herr. Danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, als wir noch weit weg waren von dir. Als wir noch Feinde waren, hast du uns geliebt. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, danke. Und wir wollen auch aus der Tiefe unseres Herzens wollen wir deinen Geboten auch Folge leisten, Herr. Dass wir nach der Liebe streben, nach deiner Agape-Liebe. Und ich bete, Herr, dass du uns durch den Heiligen Geist die Erkenntnis gibst, auch wenn wir vielleicht noch nicht so den Zugang dazu haben, schaffe in uns diese Erkenntnis der Liebe Gottes. Und dass wir sie auch glauben. Und dass wir sie praktizieren, um darin zu bleiben, deine Gebote zu halten, dich zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Herr, wir tun auch Buße für allen Zweifel. Leg es ans Kreuz. Wir tun auch Buße für unser Ich bin selbst Gott und ich entscheide, wer mir sympathisch ist, wer nicht, wen ich liebe und wen nicht. Und alles, was damit zusammenhängt. Herr, du kennst das Ganze in der gefallenen Natur. Herr, wir geben das alles ans Kreuz. Und auch unsere Ich-Bezogenheit, Gleichgültigkeit, Passivität, wo wir Gott im Blick haben, ja, nur für uns selbst, nicht für den Nächsten. Wo dein Wort uns da auffordert, nicht das eigene zu suchen, sondern das, was dem anderen zu dient. Herr, wir legen auch das ans Kreuz, Herr, und entscheiden uns, nach der Liebe zu streben, einander anzunehmen und in den Dingen zu gehen, die du in deinem Wort sagst. Danke, dass dieser Fluss deiner Liebe dann in uns pulsiert und auch in der Gemeinde. Und du sagst, daran wird die Welt erkennen, dass du Jesus gesandt wurdest. Denn das ist was aus dem Reich Gottes auf die Erde kommt. Amen. So, dann seid gesegnet. Der Jens kann schon mal die Toiletten zuschließen, was ich jetzt dahin verdrücken will. Nee. Okay. Ja. Seid frei. Also ich zwinge jetzt niemanden, ne? Nicht, weil ich jetzt sage, weil die Liebe kommt immer freiwillig von Herzen.